Ja, wenn wir das so hören, Vergebung, Schlüssel, ein Schlüssel für gelingende Beziehungen, dann könnte das auch so aufgefasst werden, als würde das eine Empfehlung ausdrücken. So nach dem Motto, Beziehungen funktionieren besser, wenn man Vergebung praktiziert. Dieser Satz stimmt natürlich auch. Aber das Thema, bei dem Thema Vergebung geht es um mehr, als dass es nur eine Empfehlung wäre. Ich habe diesen ersten Punkt überschrieben mit Vergebung ist nicht eine Option im Christenleben. Vergebung ist nicht eine Option. Vergebung ist die Lebensgrundlage der christlichen Gemeinde und sie ist auch die Grundlage meines eigenen geistlichen Lebens. Ohne Vergebung gäbe es keine christliche Gemeinde, Kirche. Und es gäbe auch keinen geretteten Menschen. Es gibt uns als begnadigte Gemeinde, weil Gott die Sache Vergebung ins Leben gerufen hat, oder man könnte auch sagen, erfunden hat. Und es ist nicht nur so, dass wir einzig aufgrund von Gottes Vergebung existieren, sondern dass, wenn wir wirklich Christen sind, also Menschen, die aufgrund der Vergebung das Leben haben, dann sind wir auch solche Menschen, bei denen Vergebung zu ihrem Wesen gehört. Vergebung ist etwas, das zum Wesen des Christen gehört. Und es gibt daher nicht Christen, die vergeben und auch Christen, die nicht vergeben. Ein Christ, der nicht ein Vergebender ist, der ist ein Widerspruch in sich selbst. Und weil die Vergebung zum Wesen des Christen gehört, kann er auch nicht wirklich froh sein, wenn er nicht in versöhnten Beziehungen lebt oder wenn er in einer Beziehung lebt, die nicht eine versöhnte Beziehung ist. Aber es ist nicht nur das. Gott macht auch unsere Beziehung zu ihm davon abhängig, ob wir bereit sind, versöhnlich zu leben. Die Bereitschaft, versöhnlich zu leben oder die Nichtbereitschaft, versöhnlich zu leben, das beeinflusst oder beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott. Das hängt so zusammen, dass es eigentlich eine Sache ist. Der Herr Jesus hat uns ein Gebet gelehrt, das die wichtigsten Bestandteile des Christenlebens zum Anliegen hat, das unser Vater. Darin sagt er uns, welches die Dinge sind, worum wir bitten müssen. Darum geht es im Christenleben. Und Jesus lehrt uns zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig geworden sind. Vergib uns unsere Schuld in der Weise, wie auch wir Schuld vergeben. Also wir bitten Gott, mit uns das zu tun, was wir mit anderen tun in der Sache Vergebung. Wir sollen Gott bitten, uns auf die gleiche Art zu vergeben, wie wir das auch tun. Und genau das wird Gott auch tun. Zwei Verse weiter dann, nach dem Gebet, das er den Jüngern gegeben hat, erklärt der Herr, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird auch der Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Da können wir auch etwas sehen davon, dass Vergebung nicht einfach umfassend eine bedingungslose Sache ist. Das sind Bedingungen hier. Und auf diese Verbindung zwischen unserem Vergeben und Gottes Vergebung uns gegenüber kommt der Herr dann in Kapitel 18 vom gleichen Evangelium, vom Matthäus-Evangelium noch einmal zu sprechen. Dort erklärt er anhand eines Beispiels von jemandem, der nicht bereit ist zu vergeben, wie Gott diese Haltung einschätzt. Darauf kommen wir dann noch etwas ausführlicher. Warum ist Gott bei diesem Thema so hart? Das ist doch hart, oder? Gott, der ja alles kann, auch vergeben kann in jedem Fall, sagt uns, die wir nicht alles können, ja, wenn du nicht vergibst, vergib ich dir auch nicht. Warum ist Gott so hart? Die kurze Antwort darauf ist, weil Unversöhnlichkeit Beziehungen unmöglich macht. Und nicht nur das. Sie macht auch das Leben des Unversöhnlichen, das Leben des Unversöhnlichen, dessen, der mit der unversöhnlichen Haltung da ist, dessen Leben macht seine eigene Haltung kaputt. Ich habe das bei einigen Menschen mit ansehen müssen, wie ihre Unversöhnlichkeit ihr eigenes Leben, ihr geistliches Leben, ihr ganzes Leben kaputt macht, buchstäblich. Unversöhnliche Menschen sind die elendesten von allen Kreaturen, die umhergehen. Christen, die unversöhnlich bleiben, sind elendere Kreaturen als Nicht-Christen. Man findet sie in Psychiatrien. Ich habe dort gearbeitet, einige Jahre. Man findet unversöhnliche Christen in Psychiatrien. Die haben eine Bibel auf dem Nachttisch liegen. Man findet sie auch in den Gefängnissen der Einsamkeit und der Bitterkeit, die sie sich selber gebaut haben. Menschen, die unversöhnlich sind, die bauen sich selber ihr Gefängnis auf. Sie sind hinter diesen eigenen Gittern, die sie sich selber aufgerichtet haben. Und Menschen, die unversöhnlich sind und bleiben, die verleugnen ihren Glauben im höchsten Maß. Die verleugnen das Wesen des Christseins. Sie missbrauchen den Namen Gottes. Sie repräsentieren Gott falsch. Das ist den Namen Gottes missbrauchen. Was wir in den Geboten gesagt bekommen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das ist, wenn wir ihn falsch repräsentieren, und Christen repräsentieren Gott. Wenn sie nicht versöhnlich sind, dann repräsentieren sie Gott falsch. Gott ist ein vergebender Gott. Wenn seine Kinder unversöhnlich sind, dann geben sie ein falsches Bild von ihrem Vater ab und sie verkündigen mit ihrem Leben, nicht, vielleicht nicht mit ihren Worten, aber mit ihrem Leben verkündigen sie, Gottes Reich besteht in Unversöhnlichkeit. Und Gottes Reich kann weitergehen, wenn wir unversöhnlich sind. Das ist das, wie diese Menschen Gott verleugnen. Ich bin jetzt sehr negativ eingestiegen. Die Vergebung ist so eine wunderbare Sache und ich bin so negativ eingestiegen. Das ist nötig, weil ich unbedingt möchte, dass euch das eine begleitet, wenn wir über Vergebung nachdenken. Vergebung, das, worüber wir hier nachdenken, das ist nicht eine Option, eine Möglichkeit, das Leben etwas besser zu gestalten. Ich kann nicht wählen. Es gibt nur das eine. Und darum, wenn wir das wissen, wir können vielleicht mit Paulus sagen, weil wir den Schrecken des Herrn kennen. Der Schrecken des Herrn kommt über die, die unversöhnlich bleiben. Weil wir den Schrecken des Herrn kennen, versuchen wir Menschen zu überzeugen und ihnen zu zeigen, wie wichtig das Thema Vergebung, Vergebungsbereitschaft ist. Und darum wollen wir das unbedingt jetzt wissen. Was ist denn Vergebung? Wie geht das? Wie muss ich das verstehen? Wir haben schon Verschiedenes gehört über Vergebung. Wir haben auch Missverständnisse gezeigt bekommen über Vergebung. Wir möchten etwas weiter darin bleiben, weitergehen und uns fragen, was ist eigentlich Vergebung? Es gibt eine Menge Missverständnisse über Vergebung unter Christen. Das erkenne ich an einer Antwort, die ich oft schon erhalten habe, wenn ich jemandem gesagt habe, du musst hier vergeben. Und dann sagt mein Gegenüber, das kann ich nicht. Ich kann das nicht vergeben. Das ist zu schwerwiegend. Und die Leute sagen, das kann ich nicht, weil sie eine falsche Vorstellung davon haben, was Vergebung ist. Sie können das nicht, was sie meinen, was sie tun müssten, wenn sie vergeben würden. Aber es stimmt nicht, dass sie nicht vergeben können. Also was ist Vergebung? Da fragen wir zuerst auch wieder auf die negative Seite. Was ist Vergebung nicht? Es ist oft hilfreich, wenn man zuerst das Falsche aussortiert. Zuerst sich fragt, ja, was ist es nicht? Damit wir dann nachher, wenn wir das ausgeschieden, aussortiert haben, uns auf das Richtige konzentrieren können. Bei den falschen Vorstellungen, die Christen manchmal von Vergebung haben, ist es nicht so, dass die Geschwister alles vollkommen falsch sehen. Es ist einfach etwas durcheinander geraten. Man sieht oft Richtiges, aber am falschen Platz. Wenn wir jetzt zurückdenken an das Bedingungslose, oder wir wissen von Gott, er hat bedingungslose Liebe und wir verwechseln das dann etwas und vertauschen die Begriffe und wenden die Sachen falsch an. Ein Großteil der Verwirrung ist da, weil die Sache Vergebung mit ihrer Frucht verwechselt wird. Also die Sache der Vergebung oder der Akt der Vergebung wird oft mit seiner Frucht verwechselt. Das, was die Vergebung dann als Frucht bringt. Die Frucht ist nicht die Vergebung selbst. Die meisten Dinge, die ich jetzt nennen werde, die gehören auch zum Thema Vergebung dazu. Nur sie sind eben bestenfalls Folgen einer versöhnten Beziehung und sie sind nicht die Versöhnung oder die Vergebung selbst. Das erste ist, Vergebung ist nicht ein Empfinden, vielleicht ein warmes Empfinden von Harmonie. Wir wissen, Vergebung hat schon etwas mit Harmonie zu tun, aber Vergebung ist nicht ein warmes Empfinden von Harmonie. Sicher, eine unversöhnte Beziehung bringt Disharmonie. Es ist eine Spannung zwischen den Beteiligten, die unangenehm ist und man will sie so schnell wie möglich weghaben. Darum sucht man die Lösung bei der Vergebung. Das ist richtig. Man möchte vielleicht sogar bestimmte Aspekte des Streits beziehungsweise über Sünde einfach hinwegsehen, damit nur diese Spannung weg ist. Also da haben wir auch das Thema Flucht, das wir vorher angeschnitten haben. Man möchte über bestimmte Aspekte des Streits oder über Sünde hinwegsehen, einfach darüber hinweggehen, damit die Spannung weg ist. Und so kann es passieren, dass man nur um die gewünschte Harmonie zu erreichen, gar nicht wirklich vergibt, sondern man erklärt die Dinge als in Ordnung. Man deklariert, dass es in Ordnung ist, schon gut. Nur weil man sich unbedingt diese Harmonie wünscht und herbeiführen möchte. Man unterdrückt vielleicht problematische Punkte in einer Beziehung, die eigentlich besprochen werden sollten, damit wirkliche Vergebung geschehen kann. Eben weil man so schnell wie möglich Harmonie möchte oder die Harmonie wiederherstellen möchte. Und damit sind wir beim nächsten falschen Verständnis der Vergebung. Vergebung ist kein Augenzudrücken. Vergeben heißt nicht, dass ich einfach sage, ist nicht so schlimm, es kann jedem passieren. Sicher heißt es in der Bibel, das haben wir auch schon gehört heute, diesen Vers aus 1. Petrus 4,8. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Man kann aus Liebe Unrecht hinnehmen, ohne es den anderen anzurechnen. Das ist richtig und gut, wenn man das tut. Und wir sollten uns darin üben, dass verschiedenes Unrecht, das uns so im täglichen Miteinander getan wird, zu übersehen und darüber hinwegzusehen und weiterzugehen, ohne dem anderen jede Sünde vorzuhalten. Wenn aber das Unrecht passiert ist und wir es dem anderen bereits vorhalten, vielleicht nicht verbal und es ihm sagen, sondern vielleicht ihm innerlich vorhalten, also man spricht es nicht an, sondern man hat diesen Groll in sich und hält dem anderen das vor. Das ist der, der das getan hat, der mir das angetan hat. Immer wenn wir ihn sehen oder sie sehen, das ist diese Person, die mir das angetan hat. Man klagt die Person an, auch wenn man es nicht sagt. Und wenn das Unrecht passiert ist und wir das so vorhalten, dann geschieht Vergebung nicht dadurch, dass wir einfach nicht mehr weiter darüber reden, oder dass wir das, was wir zuerst als Unrecht angesehen haben, plötzlich als etwas bezeichnen, das es ist nichts. Das ist nicht Vergebung. Unrecht, Sünde, auch Verletzung, muss das bleiben, was es ist. Es zu verleugnen oder es unter den Teppich zu kehren, ist nicht Vergebung. Wir können nur von Vergebung sprechen, wenn wir mit diesen Dingen so umgehen, wie Gott damit umgeht. Gott vergibt nicht, indem er einfach beide Augen zudrückt. Und dazu sage ich mehr dann später, wie Gott vergibt. Vergebung ist auch nicht ein liebendes Gefühl für den anderen zu haben. Das ist nicht Vergebung. Ein liebendes Gefühl für den anderen zu haben oder es herbeizuführen. Das wird sehr, sehr oft verwechselt. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass man denkt, ich muss ein liebendes Gefühl gegenüber dem anderen empfinden, damit ich sagen kann, ich habe ihm vergeben. Oder damit ich sagen kann, jetzt kann ich ihm vergeben. Das ist wie mit der Harmonie. Das kann kommen, wenn die Vergebung gewährt wird, ausgesprochen ist. Aber das gefühlsmäßige Empfinden von Liebe ist auf jeden Fall keine Vorbedingung für Vergebung und auch kein Erweis dafür, dass Vergebung geschehen ist. Das können wir nicht daran messen. Es ist gefährlich, wenn wir Vergebung oder Vergebungsbereitschaft oder geschehene Vergebung daran messen, was wir jetzt empfinden gegenüber dieser Person. Oft sagen mir Leute, wie ich das schon gesagt habe, ich kann diesem Menschen einfach nicht vergeben. Das kann ich nicht. Und ich habe oft herausgefunden, dass die Leute das sagen, weil sie dachten, sie müssten ein Gefühl der Liebe haben, damit sie ihm vergeben können. Erst muss dieses gute, positive Gefühl da sein und dann kann ich die Vergebung irgendwie spüren. Ja, jetzt hab ich ihm vergeben. Jetzt ist es gut zwischen uns. Und sie können das natürlich nicht. Weil das Gefühl des Verletztseins ist viel stärker. Man kann es einfach umschalten, dieses Gefühl des Verletztseins, diesen Frust. Und ein Mann hat seine Frau betrogen und sie hat dieses ganze Paket von Gefühlen im Herzen, die Demütigung, die Enttäuschung über diesen Verrat, der das ist. Den dieser Mann begangen hat, das Gefühl, vielleicht versagt zu haben, das Gefühl, auf die Seite gestellt zu sein und so weiter, was da alles mit drin ist. Jetzt soll sie ein Gefühl der Vergebung empfinden. Irgendwie Umschalten oder Abschalten, das andere Einschalten, das Gefühl von Zuneigung und Liebe gegenüber diesen Menschen einschalten, das geht doch nicht. Das stimmt. Aber das muss auch nicht so sein. Denn so geht Vergebung nicht. Dass wieder Liebe, Zuneigung, Wärme, Harmonie und so weiter da ist, das sind Früchte einer versöhnten Beziehung. Früchte wachsen über eine bestimmte Zeit, oder? Die kann man nicht machen oder einfach herbeizaubern. Früchte wachsen über eine bestimmte Zeit. Dazu braucht es einen guten Boden, da braucht es den Regen und so weiter. Und damit kommen wir zum letzten Missverständnis, das ich hier noch nennen möchte, und das ist, dass Vergebung ist nicht mit einem Wort erledigt. Vergebung ist nicht etwas, das wir einfach so aussprechen können und dann ist es im Kasten. So dass wir sagen und es auch so meinen, ich vergebe dir und dann ist alles für immer vorbei. Vergessen. Wer diesem Missverständnis erliegt, wird große Probleme haben, wenn er jemandem seine Vergebung gewährt hat, zugesprochen hat, und dann nach einiger Zeit, Minuten, manchmal sind es nur Minuten, oder Stunden, Tage oder Wochen, da kommt auf einmal das Gefühl wieder hervor. Das Gefühl der Verletzung oder der Demütigung und so weiter, das wird auf einmal wieder lebendig. Ich habe vergeben, habe gesagt, ja, ich vergebe dir das. Und dann war es gut im Moment, aber irgendwann kommt es wieder hervor. Und das beginnt wieder an mir zu nagen. Und dann denke ich dann, ja, jetzt habe ich doch nicht vergeben. Ich habe nicht richtig vergeben, sonst würde das doch nicht wieder kommen. Oder dann sagt man wieder, ja, ich kann das einfach nicht vergeben, ich habe es versucht. Und es hat erst geklappt, aber es geht nicht. Als gefallene Geschöpfe müssen wir damit rechnen, dass sich unser Gemüt nicht mit einem Mal beruhigen lässt, sondern dass Vergeben für uns Arbeit bedeutet. Das ist sehr oft so, dass Vergeben Arbeit bedeutet. Eine Arbeit, wo man eine Zeit lang dran ist. Kommen wir dann später auch noch einmal darauf. Also wir haben über einige Missverständnisse nachgedacht. Jetzt, wie kann denn jetzt die Vergebung getan werden? Wie kann diese Arbeit der Vergebung getan werden? Wie geht Vergebung denn wirklich? Der Grund, dass wir Vergebung haben, dass wir überhaupt von Vergebung sprechen können, ist, dass Gott diese Sache erfunden hat. Weil er vergibt, gibt es Vergebung. Und darum lasst uns von ihm lernen, was Vergebung ist. Wie funktioniert Gottes Vergebung? Schauen wir auf ihn hin, schauen wir ihm zu, wie er das macht. Wie praktiziert Gott Vergebung? Gottes Vergebung unserer Sünde oder unserer Sünden ist einerseits ein einzelner Akt. Auf der einen Seite ist es das, ein einzelner Akt. Auf der anderen Seite ist dieser Akt der Vergebung aber in einen ganzen Prozess eingebunden. Es ist wie bei einem Gerät, das aus mehreren Teilen besteht. Zum Beispiel eine Mausefalle oder man könnte auch das menschliche Knie, wenn sich jemand etwas auskennt, wie das funktioniert, könnte man sich das denken. Das Ganze funktioniert nur richtig, wenn alle Teile vorhanden sind. Es gibt noch viele Geräte oder Maschinen, die funktionieren nur, wenn alle Teile vorhanden sind. Das Ganze ist ein Ding und es ist für etwas gemacht, aber es müssen alle die Einzelteile da sein, dass es funktioniert. Fehlt ein Teil, dann geht's gar nicht. So ist es mit der Vergebung. Sie ist eine Sache, aber sie ist in einen ganzen Prozess eingebunden. Wie ist das, wenn Gott vergibt? Wie geht das? Das erste ist, der Sünder oder die Sünde wird bezeichnet. Oder man könnte auch sagen, gekennzeichnet oder ähnlich. Vergebung ist nicht nötig, wo keine Sünde passiert ist. Das ist wichtig. Vergebung ist nicht nötig, wo keine Sünde passiert ist. Ebenso ist sie auch nicht möglich, wo keine Sünde genannt wird. Man muss etwas haben zum Vergeben, oder? Also wo keine Sünde passiert ist oder auch nicht genannt ist, da ist Vergebung nicht nötig oder nicht möglich. Wenn wir in der Geschichte der Menschheit, wenn wir mal in der Bibel dieser Geschichte nachgehen, wie sie da berichtet wird, dann sehen wir, Gott lässt nicht fünf gerade sein durch die Geschichte der Menschheit hindurch. Gott tut das nie. Er lässt nie fünf gerade sein. Seine Vergebung funktioniert nicht so, dass er beide Augen zudrückt oder dass er Sünde ignoriert oder sie durchschlüpfen lässt. Das geht nicht so. Die Bibel ist zu einem beträchtlichen Teil gefüllt mit detaillierter Anklage menschlicher Sünde. Gott klagt die menschliche Sünde an, und zwar ziemlich genau, nicht nur so grob die Menschen sündigen, sondern er sagt es ihnen ganz genau, wo und wie. Nehmen wir nur einmal die großen Propheten. Die sind geschrieben, um die wunderbare Botschaft vom kommenden Erlöser bekannt zu machen. Das ist die Botschaft der Propheten. Sie sprechen davon, der Erlöser wird kommen. Das ist die Hauptsache. Also, sie verkündigen Gottes Vergebung, oder? In seinem Erlöser kommt seine Vergebung. Das ist ihre Botschaft. Aber eben diese Bücher der Propheten enthalten große Abschnitte mit Anklage und Beschreibung der Sünden Israels und der Völker. Das ist mehr Anklage der Sünde, wenn man das zusammenzählt, als Verheißung des Erlösers in diesen Büchern. Gott definiert ganz genau, was er vergeben will. Das ist wichtig. Gott definiert ganz genau, was er vergeben will. Er definiert es auch, damit der Angeklagte, dem er vergeben soll, reagieren kann und Stellung nehmen kann zu seiner Sünde. Das ist wichtig. Der Angeklagte, der Sünder, der muss das erkennen und sehen. Und dann kommt die Vergebung. Das Zweite, wie Vergebung bei Gott passiert, es sind jetzt nicht immer alle diese Bestandteile so schön nacheinander. Oft ist das auch etwas ineinander, aber ich kann sie ja nur nacheinander nennen und darum geht das jetzt so der Reihe nach. Das Zweite, was ich nennen möchte, ist, Sünde wird erkannt. Sie wird zuerst benannt, und dann wird sie erkannt. Die Sünde wird auch genannt und definiert, damit der Betreffende sie eben auch erkennen kann. Nur wer seine Sünde erkennt, möchte Vergebung dafür. Wer sie nicht erkennt oder nicht erkennen will oder nicht anerkennen will, dass es Sünde ist, der glaubt, dass er keine Vergebung braucht. Und deshalb ist es wichtig, dass Sünde erkannt wird, damit Vergebung geschehen kann. Es gibt einige Beispiele für dieses Prinzip in der Lehre Jesu. Bei einem spricht er mit den Pharisäern darüber. Er spricht über Blindheit mit ihnen, nachdem er einen Blinden geheilt hat. Spricht er zu den Leuten da über Blindheit und dann spricht er mit den Pharisäern auch über Blindheit. Das können wir nachlesen in Johannes 9, Vers 39 bis 41. Sagt Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden und die Sehenden blind werden. Das hörten einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, und sie sagten zu ihm, sind etwa auch wir blind? Oder man könnte das vielleicht so ausdrücken, sie sagen, ja, willst du etwa damit sagen, dass wir blind sind? Und dann sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, und deshalb bleibt eure Sünde. Da seht ihr, wenn Jesus sagt, eure Sünde bleibt, dann meint er damit, dass sie ihnen nicht vergeben wird. Vergebung braucht als Voraussetzung Erkenntnis der Sünde und das Anerkennen der Sünde. Also, dass ich anerkenne, ja, ich bin sündig. Das gehört, das ist der nächste Schritt nach dem Erkennen, das Anerkennen. Oder man kann auch dann sagen, bekennen. Und dann geht es weiter. Und das ist jetzt etwas, das nicht immer, das nicht so unbedingt hintereinander kommt. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Vergeben der Sünde, wenn Gott vergibt. Sünde wird gesühnt. Sünde muss gesühnt werden. Die kann nicht einfach so vergeben werden, indem einfach einer sagt oder Gott sagt, ja, ja. Ist okay. Damit Gott vergeben kann, muss er die Sünde nicht nur definieren und zu erkennen geben, sondern sie muss auch gemäß Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit behandelt werden. Die Sünde muss so behandelt werden, wie es Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit entspricht. Sünde ist Rebellion, Auflehnung gegen Gott. Auch wenn wir das nicht immer als das erkennen. Aber jede Sünde und die Sünde als Haltung auch ist Rebellion und Auflehnung gegen den heiligen Gott. Sie heißt, sie ist ein bösartiger Angriff gegen seine Heiligkeit. Gott hat vor der ersten Sünde, bevor die erste Sünde passiert, hat er festgelegt, wie er mit ihr umgehen wird, wenn sie kommt. Sie wird mit dem Tod bestraft. Das hat er definitiv für allemal festgelegt. Die Sünde, wenn ihr ungehorsam seid, wenn ihr euch gegen mich auflehnt, wenn ihr das wagt, dann gibt es nur den Tod. Weil die Sünde ein ewiges Delikt ist, oder ein Delikt gegen den ewigen Gott, so wird sie konsequenterweise mit dem ewigen Tod bestraft. Also nicht nur mit dem zeitlichen oder körperlichen Tod, sondern mit dem ewigen Tod. Und aufgrund dieser Gerechtigkeit Gottes gibt es keinen Ausweg, der am Tod des Sünders vorbeiführt. Das gibt es nicht. Wer sündigt, muss sterben. Und weil wir ewig gesündigt haben, müssen wir alle ewig sterben. Das muss geschehen. Und Gott kann das nicht einfach wegtun und sagen, ja okay, bei dir mache ich das jetzt nicht, weil du so gut warst und Reue gezeigt hast. Nein. Die Sünde verdient den ewigen Tod und sie wird auch damit bestraft. In jedem Fall. Und wir wissen, dass Gott, damit er uns frei ausgehen lassen kann, damit er uns jetzt nicht damit bestrafen muss, hat er selber den Tod des Sünders auf sich genommen. Gott ist gekommen, ist Mensch geworden in Jesus von Nazareth und er hat anstelle der Sünder, die auf diese Rettungstat Gottes vertrauen, an ihrer Stelle hat er den Fluch Gottes über die Sünde getragen. Er hat ihre Strafe auf sich genommen. Seht ihr, so wird die Strafe ausgeführt. Sie muss ausgeführt werden. In ihrer ganzen Härte und gerechten Heiligkeit. Die Strafe über die Sünde wird wurde ausgesprochen und wird ausgeführt. Gottes Vergebung ist nur möglich, weil die Sünde bestraft wurde. Und seht ihr, darum ist es so wichtig, dass Sünde genannt und erkannt wird. Es muss sehr gründlich mit diesem Problem umgegangen werden. Und das sind wir oft ganz ungründlich oder schludrig. Es muss mit diesem Problem ganz genau und gründlich umgegangen werden. Die Bibel lehrt uns hier sehr genau, wie das geschieht. Das ist eine so wichtige Sache, die kann man nicht salopp nehmen. Und Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verträgt keinen Schlendrian. Es geht nicht, dass man einfach Dinge unter den Tisch kehrt und das Vergebung nennt. Das ist falsch. Oder dass man Sünde totschweigt und denkt, sie sei dann auch nicht vorhanden und auch kein Problem. Das nächste, wie geschieht Vergebung? Vergebung bei Gott. Vergebung wird zugesprochen. Kommt zum Kernstück der Vergebung, dem Zuspruch und der Anrechnung. Das Thema der Anrechnung, das ist auch etwas ganz Wichtiges bei der Vergebung, die Gott praktiziert. Zuspruch der Vergebung und Anrechnung. Wenn die Sünde benannt wurde, auf der Seite des Sünders erkannt und bekannt ist und er Vergebung sucht, dann spricht Gott ihm diese Vergebung zu. Er tut das, indem er dem betreffenden Menschen dann die Gerechtigkeit Christi anrechnet oder zurechnet. Das heißt, der Sünder, dem vergeben ist, der wird von Gott behandelt, wie wenn er nie gesündigt hätte. Das ist Gottes Vergebung. Er behandelt den Sünder, wie wenn dieser nie gesündigt hätte. Eben wie wenn er Christus selbst wäre. Gott behandelt den bekennenden und glaubenden Sünder wie Christus. Er sieht den Sünder in Christus. Und darum ist er eigentlich nicht mehr ein Sünder, sondern er ist eben ein Christ, er ist ein Begnadigter, er ist ein Neuer. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat da etwas getauscht. Das ist ein Tausch, der sehr gerecht stattfindet. Oder? Er hat die Verurteilung auf sich selbst oder auf seinen Sohn getan. Er hat die Sünde auf ihn gelegt. Und so hat er die Sünde im menschlichen Fleisch verurteilt. Und da hat er dafür seine Gerechtigkeit genommen und hat sie uns gegeben. Es gibt im Neuen Testament verschiedene Bilder dafür. Für diese Anrechnung der Gerechtigkeit Christi, dass uns das, diese Gerechtigkeit gegeben wird. Ein Beispiel ist, dass im Neuen Testament von der Bekleidung gesprochen wird, von einer neuen Bekleidung, von einer reinen, weißen Bekleidung. Das ist die Gerechtigkeit Christi, die uns übergelegt wird oder angerechnet wird. Der Christ ist am himmlischen Hochzeitsfest eingeladen, zum Beispiel. Und er erhält dazu ein Hochzeitskleid. Man muss dieses Hochzeitskleid anhaben, sonst kann man da nicht sein. Sonst wird man wieder hinausgeworfen. Matthäus 22 ist das unter anderem beschrieben. Ein Hochzeitskleid, das vollkommen weiß und ohne Flecken ist. Das zeigt, dass der Christ nicht durch die eigene Gerechtigkeit, sondern durch die fremde Gerechtigkeit dazugelassen ist. Die fremde Gerechtigkeit Christi wird uns angerechnet. Und jetzt stehen wir so da vor Gott, als solche, denen vergeben ist. Also vergeben heißt eben nicht einfach, ja, es ist nichts, sondern ja, da war etwas und damit ist umgegangen worden auf die richtige Weise und darum kannst du jetzt bestehen vor Gott. Dass dem Sünder Christi Gerechtigkeit angerechnet wird, das heißt auch, dass ihm seine eigene Ungerechtigkeit nicht angerechnet wird. Das ist die andere Seite der Medaille. Das ist auch in 2. Korinther 5, etwas vorher, 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Also er rechnet die Ungerechtigkeit nicht an, das ist auch Vergebung, dafür rechnet er die Gerechtigkeit an. Gott spricht das demjenigen auch zu, demjenigen, dem er vergibt, indem er sagt, Hebräer 8, Vers 12, ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Und er sagt auch, er wird sie in die tiefsten Tiefen des Meeres versenken. Es gibt sie, diese Ungerechtigkeiten. Aber sie werden dem Menschen, der glaubt, nicht mehr angerechnet und nie mehr vorgehalten. Das ist erledigt. Jay Adams formulierte einen sehr einfachen, aber einen einprägsamen Satz, der am besten ausdrückt, was Vergebung ist. Es kommt unter anderem in diesem Buch vor und er führt es dann auch etwas aus. Dieses Buch solltet ihr unbedingt lesen. Diejenigen, die das letzte Mal am Seminar dabei waren, haben das, glaube ich, erhalten. Und sonst hat es noch ein paar Exemplare. Da wird auch mit vielen Missverständnissen über Vergebung aufgeräumt in diesem Buch. Aber eben diese Sache, was ist Vergebung, damit steigt er ein und dann sagt er etwas, das ihr unbedingt behalten müsst. Also wenn ihr das meiste vergesst, hoffentlich nicht natürlich, aber eines dürft ihr nicht vergessen, diese Definition. Vergebung ist ein Versprechen. Vergebung ist ein Versprechen. Also wenn euch jemand fragt, was ist Vergebung, dann müsst ihr das sofort so hinausschießen können. Vergebung ist ein Versprechen. Das muss auswendig da sein. Gott verspricht, dass er unsere Sünde, die wir tatsächlich begangen haben und ihn damit aufs Höchste beleidigt haben, die wir eingesehen haben und die wir bekannt haben und die wir vergeben haben wollen, dass er uns diese Sünde niemals mehr vorhalten wird oder sie gegen uns verwenden wird. Das ist das Versprechen Gottes, wenn er uns vergibt. Ich werde dir deine Sünde nie mehr vorhalten oder gegen dich verwenden. Und das ist wichtig, dass wir, wenn wir über Vergebung nachdenken, immer das im Kopf haben. Vergebung ist dieses Versprechen. Und daran muss man sich dann auch halten, auch wenn der andere nicht mehr da ist, oder? Dann muss man das, genau das tun. Dem das nie mehr vorhalten oder es gegen ihn verwenden. Weder in meinem Herzen, in meinen Gedanken, noch anderen gegenüber, über das entsprechend, was er getan hat, noch ihm gegenüber, sagen, wenn es wieder mal Streit gibt, oder? Ja, damals hast du mir auch. Das geht nicht. Ich habe ihm versprochen, ich werde das nicht mehr gegen dich verwenden und dir vorhalten. Und wenn es wieder hochkommt, dann nimmt man dieses Versprechen wieder und sagt, okay, ich habe es versprochen, jetzt wieder weg damit, das ist erledigt. Vergebung ist kein Gefühl, kein Empfinden, sondern das Versprechen, die Sünde dem anderen nicht mehr vorzuhalten, weder verbal noch innerlich. Jetzt kommt als Frucht der Vergebung, dieses Prozesses, dieses Aktes der Vergebung, kommt als Frucht dann, dass die harmonische Beziehung wieder hergestellt ist. Und dann können diese ganzen Dinge dann auch wachsen, oder die guten Gefühle wieder für den anderen, die Liebe, die wieder kommt, wenn sie wirklich nicht mehr da war. Und das Harmoniegefühl und all das Schöne an der Beziehung, dass man die Gemeinschaft genießt und wieder genießt und so weiter. Das kommt jetzt hinten nach. Die vorausgehenden Dinge, inklusive dem so wichtigen Versprechen, das sind die Voraussetzungen der wiederhergestellten Beziehung. Wenn dies passiert ist, dann kann die harmonische Beziehung entstehen und wachsen. Und natürlich gibt es jetzt hier immer wieder auch Störungen und Verwirrungen. Das ist eben wegen unserer gefallenen Natur. Wir schaffen das nicht in einem Mal, das einfach beiseite zu legen und dann ist das fertig. Sondern da können wieder Zweifel auch aufkommen über Gottes Vergebung. Vielleicht habt ihr das erlebt oder andere haben das erzählt, dass die Zweifel kommen, wo man sich fragt, ja, hat Gott mir wirklich vergeben? Kann er mir das vergeben? Wenn es wieder hochkommt und mir vorkommt, ja, das ist so schlimm, was ich getan habe oder wie ich gelebt habe. Oder hat Gott mir wirklich vergeben? Ich fühle mich nicht mehr danach, dass Gott mir vergeben hat. Oder steht noch etwas im Wege? Oder habe ich zu wenig Reue gezeigt? Habe ich wirklich genug bereut, dass Gott mir dann vergeben hat? Und so weiter. Solche Gedanken, die kommen einfach. Und die kommen auch auf der umgekehrten Seite, wenn wir jemandem vergeben haben. Oder dass wir wieder das Gefühl bekommen, ich glaube, ich habe nicht vergeben. Und wenn wir das als dieses Versprechen sehen, dass Gott auch hält, und dieses Versprechen, das wir auch halten sollen, dann ist das etwas ganz anderes, oder? Dann können die Gefühle da nicht hineinpfuschen. Dann sagen wir uns wieder, in Bezug auf Gott, er hat das versprochen, Gottes Wort gilt. Was er sagt, das macht er auch. Oder wenn ich es versprochen habe, dass ich das dem anderen nicht mehr vorhalte oder gegen ihn verwende, dann muss ich auch sagen, ich muss treu sein, weil Gott treu ist. Ich habe das versprochen. Egal wie ich mich jetzt fühle, ob ich wieder Groll empfinde oder so, das ist nicht relevant. Ich habe etwas versprochen. Wir Menschen sind so unsichere und auch misstrauische Wesen. Wir misstrauen doch Gott so oft, dass wir immer wieder von Neuem auch den Zuspruch brauchen von Gott. Gott ist so, dass er uns das auch immer wieder zuspricht. Ich habe dir vergeben. Denk daran. Das sagt er uns immer wieder. Darum sollten wir zum Beispiel möglichst oft das Abendmahl feiern. Er hat uns das gesagt. Und wenn wir das Abendmahl feiern, da sagt Gott uns, ich habe dir vergeben. Das habe ich für dich getan. Ich habe meinen Sohn geopfert. Er hat seinen Leib gegeben und brechen lassen. Er hat sein Blut vergossen. Das ist für dich. Ich vergebe dir. Ich habe dir vergeben. Denk daran. Vergiss das nicht. Vertraue mir. Das brauchen wir. Gottes Vergebung ist das Modell für unsere Vergebung. Nun sollte die Frage, wie wir dem Vergebung unter uns Menschen praktizieren sollen, wie das funktionieren soll, sollte eigentlich beantwortet sein, wenn wir sehen, wie Gott das tut, wie das bei Gott funktioniert. Als Erinnerung, wir beten im Unser Vater, vergib uns so, wie auch wir vergeben. Wir bitten Gott, vergib uns auf die gleiche Weise, wie wir auch vergeben oder schon vergeben haben. Da gilt auch das Umgekehrte, wir sollen so vergeben, wie Gott vergibt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auf die gleiche Weise. Es gibt sehr viele Aufforderungen im Neuen Testament zu vergeben. Die Zeit reicht nur noch für ein Beispiel. wir finden ein besonders eindrückliches Beispiel, das Jesus selber gibt. Es ist deshalb so ein hilfreiches Beispiel für unseren Zusammenhang hier, weil der Herr darin zeigt, wie die göttliche Vergebung und die menschliche Vergebung verknüpft sind, wie das zusammenhängt. Und etwas weiteres wird eindrücklich gezeigt, Vergebung geschieht nicht, ohne dass Sünde ausgesprochen wird. Und noch etwas, Sünde wird ausgesprochen, weil am Ende Vergebung stehen soll. Die Sünde wird nicht ausgesprochen, um den anderen niederzumachen und zu zeigen, was für ein schlechter Kerl er ist, sondern das ist ein Stück Weg zum Ziel. Oder? Das ist eine Station auf dem Weg zur Vergebung, dass man die Sünde benennt, sie anspricht und auch anklagt unter Umständen. Aber von diesem Beispiel, das ich jetzt euch lesen möchte, da können wir einfach ganz grundsätzlich über Vergebung lernen. Wie soll unser Vergeben gehen? Wie soll das passieren? Das ist in Matthäus 18, Vers 14 bis 35. Wenn ihr eine Bibel habt, macht sie bitte auf, weil es ist gut, wenn ihr das dann vor Augen habt. Man hat ja eigentlich diese PowerPoint-Präsentationen erfunden, weil die Leute nicht mehr eine Bibel vor sich haben im Gottesdienst. Vielleicht habt ihr eine hier. Ich habe keinen Text auf PowerPoint. Matthäus 18, Vers 14 bis 35. So ist es nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass auch nur eins dieser Geringen verloren gehe. Wenn dein Bruder an dir schuldig wird, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit alles durch zweier oder dreier Zeugen Mund festgestellt werde. Hört er nicht auf sie, so sage es der ganzen Gemeinde. Hört er auch nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, was immer ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, um etwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm und sagte, Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden und ich muss ihm vergeben? Bis siebenmal? Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 77-mal. Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er zu abrechnen begann, wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talent schuldig war. Weil er sie nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie und flehte, hab Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und ließ ihn gehen und die Schuld erließ er ihm. Jemand muss aber dann diese Schuld bezahlen. Jetzt muss sie der König selber bezahlen. Als aber der Knecht wegging, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Und er packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir und ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, überkam sie große Trauer und sie gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da ließ sein Herr ihn zu sich rufen und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben müssen mit deinem Mitknecht, so wie ich Erbarmen hatte mit dir? Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird es auch mein himmlischer Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt, ein jeder seinem Bruder von Herzen. Das ist jetzt natürlich ein riesiger Text und man müsste 2 bis 3 Predigten darüber halten, um das wirklich zu erklären. Ich nehme einfach einige Dinge hier heraus. Wir sehen in dieser Anweisung, dass Ansprechen von Sünde etwas Barmherziges ist. Am Anfang sagt Jesus in Vers 14, so ist es nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass auch nur eins dieser Geringen verloren gehe. Und dann erklärt er, wie man mit Sünde umgeht. Weil eben Gott will, dass die Menschen umkehren, müssen sie angesprochen werden auf die Sünde. Das Ansprechen von Sünde ist etwas Barmherziges. Die Alternative zu diesem Vorgehen hier wäre nämlich, den anderen einfach abzuschreiben und zu sagen, ja, der hat die Strafe verdient, der soll das jetzt durch. Man kann dem anderen grollen, man kann nicht mehr mit ihm reden und ihn verurteilen. Das ist unbarmherzig. Man lässt seine Sünde, oder man lässt ihn stehen, das ist modern. Man lässt die Leute stehen, so wie sie sind. Und man gibt dann vor, dass man sie annimmt eigentlich. Aber es ist unbarmherzig, jemandem die Sünde nicht zu zeigen, weil er sich damit ja schadet und er braucht Vergebung. Stattdessen sollen wir inständig versuchen, ihn zurückzugewinnen. Dieser Prozess, den Jesus hier zeigt, zuerst weise ihn zurecht, ernsthaft. Im Alten Testament eine Stelle, ich glaube, das ist Levitikus 3, 19 oder Levitikus 19 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Da heißt es, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen, sondern du sollst ihn ernstlich zurechtweisen wegen seiner Sünde. Das sind 2 Gegenpole, oder? Wenn ich kann ihn im Herzen hassen oder ihn grollen und ihn darum nicht zurechtweisen. Und wenn ich ihn zurechtweise, dann liebe ich ihn eigentlich. Dann zeige ich ihm, dass er ein Problem mit Gott hat, mit der Sünde. Dann helfe ich ihm. Und dieser Prozess, den man auch Gemeindedisziplin oder Gemeindezucht oder Kirchenzucht nennt, das ist ein inständiges Versuchen, den anderen zurückzugewinnen. Zuerst einmal sagen, dann nochmal sagen, mit 2 anderen zusammen, die helfen, versuchen, den zu gewinnen. Komm, helft mir mit, wir gehen zu dem nochmal und dann nochmal. Und dann die ganze Gemeinde. Und erst nachher schließt man ihn aus, wenn er wirklich nicht bereit ist, umzukehren. Aber man versucht alles, was man hat und kann. Das Ziel ist, er soll Sünde einsehen und umkehren. Und dann kann ihm vergeben werden, was auch immer es ist. Daraufhin arbeitet Gott, daraufhin arbeitet die ganze Gemeinde miteinander. Dass diese Sache immer wieder passiert, überall auf der Welt. Menschen kehren um, bekennen ihre Sünde und fahren damit weiter ihr ganzes Leben. Das ist Christsein. In dem Gleichnis, das Jesus hier eben dazu erzählt hat, da ist beide Male die Anklage der Sünde da. Der König will abrechnen und er hält dem Knecht seine Schuld vor. Sagt, schau, so groß ist deine Schuld, bezahle. Wenn du nicht kannst, dann musst du Gegenleistung bringen. Dann wirst du verkauft und dann musst du arbeiten. Und bis das abbezahlt ist, das ist deine Verantwortung. Du musst dafür gerade stehen. Und als er die Schuld eingesteht und sagt, ja, es stimmt, es tut mir leid und ich will versuchen und hab doch Erbarmen. Und dann hat der Erbarmen, der König. Und wie ich gesagt habe, es muss doch bezahlt werden, oder? Der König muss es dann halt selber tragen, diese Schuld. Er kann es nicht, eigentlich nicht einfach vergeben, ohne dass das bezahlt wird, oder? Der König ist dann derjenige, der es trägt. Und das ist Gott natürlich, der die Schuld von denen, die umkehren, selber trägt oder getragen hat. Die Schuld wird gestrichen, definitiv, und der König verspricht, seinem Knecht die Schuld nicht mehr vorzuhalten. Der Knecht aber, der weigert sich, seinem Mitknecht zu vergeben. Und dadurch bringt er sich in eine fatale Situation. Und hier könnten wir erst einmal stutzig werden, oder? Jetzt ist das Versprechen des Königs jetzt doch nicht so sicher. Er hat doch versprochen, er hat vergeben, oder? Und wir wissen, vergeben ist ein Versprechen. Er hat versprochen, das nicht mehr gegen ihn zu verwenden. Jetzt bringt er es doch wieder hervor. Einfach weil er sagt, ja, weil du nicht, dann tue ich auch nicht. Sind wir uns doch nicht so sicher, dass Gott uns definitiv für immer vergeben hat? Doch. Ich bin vollkommen überzeugt, dass Gottes Versprechen unumstößlich ist. Was Jesus hier zeigt, ist einfach, was die Haltung eines unversöhnlichen Menschen eigentlich ist und wie seine Haltung auf ihn zurückkommt. Der Knecht hier, der nicht vergeben will, der hat entweder hat er seine eigene Schuld gar nicht wirklich bereut. Er hat sich nur aus der Situation rausgeredet, weil er diese Strafe nicht tragen wollte, oder weil er eben nicht mit seiner Familie verkauft werden will. Wer will das schon? Und er hat sich da herausgeredet. Und dann hat er auch die Voraussetzung für Vergebung nicht erfüllt. Vielleicht. Oder es ist anders und er wird jetzt durch das, was der König mit ihm macht, was er ihm sagt, was er mit ihm macht, dadurch wird er später noch bereit, die ihm gewährte Vergebung auch dem anderen zu gönnen. Wenn wir beobachten, was da genau geschieht, was der König genau macht mit ihm, es ist nicht dasselbe, was er vorher gemacht hätte, da ihn zu verkaufen und dass er dann so die Schuld abträgt, sondern er wirft ihn ins Gefängnis und übergibt ihn den Folterknechten, bis die Sache geregelt ist. Also er wird geplagt, oder? Und das ist genau das, was mit einem unversöhnlichen Menschen passiert. Wenn er nicht bereit ist zu vergeben, dann wird er geplagt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, die nicht bereit sind zu vergeben. Da passiert so etwas, das kann ich euch sagen, das sind schlimme Dinge, die auch vor allem innerlich auch mit den Leuten passieren. Eigentlich sagt dieser Knecht, dieser unversöhnliche Knecht mit seinem Verhalten, sagt er eigentlich, Schuld muss bezahlt werden und zwar von dem, der sie schuldet. Das sagt er zu seinem Mitknecht, dem er nicht vergeben will, sagt er, es ist so, das ist mein Statement zum Thema Schuld. Schuld muss bezahlt werden, bezahle. Und damit sagt er eigentlich auch, Vergebung ist fehl am Platz, wenn man sie nicht verdient. Und dann sagt Gott oder der König hier im Gleichnis, ja, du sagst also, man soll nicht vergeben, sondern Schuld muss bezahlt werden, okay. Dann musst du das aber auch selber so erleben und da durchgehen. Hoffentlich lässt er sich dadurch, nachdem er vielleicht da eine Woche bei den Folterknechten war, besinnt er sich dann und gewährt seinem Mitknecht die Vergebung. Weil Unversöhnlichkeit hat fatale Folgen. Das ist eine sehr wichtige Warnung hier, die der Herr denen gibt, die nicht vergeben wollen. Ich hoffe, das haben wir verstanden, dass man nicht sagen kann, ich kann nicht vergeben. Wir sagen immer, ich will nicht vergeben. Vergebung ist keine Gefühlssache, sondern sie ist eine Pflicht und ein Versprechen. Das Versprechen, den anderen freizulassen, das ist Vergebung. Und ich habe oft diese Haltung des bösen Knechts bei Menschen gefunden, die nicht vergeben wollen. Sie denken, dieser Mensch hat das nicht verdient, dass ihm vergeben wird. Der hat so etwas Schlimmes getan, das ist zu schwerwiegend. Das kann man nicht jetzt einfach vergeben. Sonst macht er ja dann so weiter und weiß nicht was alles. Das Problem ist, dass diese Menschen nicht sehen, dass sie selber eine viel größere Schuld gegenüber Gott haben, als der andere ihnen gegenüber. Es ist bei diesem Knecht ja so, dass diese Schuld ist um so vieles größer. Diese 100 Denare, das sind 100 Tageslöhne. Also in 100 Tagen arbeiten hat man das erarbeitet, oder? Was der Knecht dem anderen Knecht schuldet. Aber das, was der Knecht dem König schuldet, das kann man in seinem ganzen Leben nicht abbezahlen. Ich habe es mal ausgerechnet, ich kann jetzt nicht sagen, wie das ausgedrückt wäre in Jahreslöhnen oder so, aber es geht nicht, man kann nicht so viel verdienen in seinem Leben, dass man das bezahlen könnte.
15.000 Jahreslöhne.
Sind es?
Wie viel? 15.000 Jahreslöhne.
Also das sehen wir nicht, oder wenn wir unseren Mitknecht sehen und ihm vergeben sollen und dann sind diese Gefühle da von den Verletzungen und Groll und weiß nicht was alles und dann sagen wir, nein, das verdient er nicht, dann sehen wir nicht, wie es zwischen uns und Gott ist. Dafür sind wir dann blind. Gott wird unversöhnliche Menschen, diesen unversöhnlichen Menschen wird er die Konsequenzen ihrer Haltung demonstrieren. Er wird ihnen zeigen, was ihre Haltung eigentlich aussagt und bewirkt. Er wird sie in ein Gefängnis werfen. Menschen, die über längere Zeit nicht bereit sind, anderen zu vergeben, das sind die kränksten Menschen, die ich kennengelernt habe. Wie ich gesagt habe, man trifft sie in Psychiatrien an, das ist wirklich buchstäblich so gemeint, das habe ich so erlebt und gesehen. Sie werden bitter und immer mehr unversöhnlich. Das nimmt dann zu, die Unversöhnlichkeit, weil den Nächsten und Übernächsten und so vergibt man auch nicht. Da sammelt sich so viel an, was die Menschen mir alles angetan haben. Und darunter zerbrechen dann die Leute, die... Sie sagen, ich bin krank und kaputt, weil die Leute mir so viel angetan haben. Ich habe so viel Schlimmes erlebt. Darum gehe ich kaputt. Das verkrafte ich psychisch nicht. Dabei verkraften sie es nicht, dass sie nicht vergeben wollen. Man wird unversöhnlicher, zunehmend unversöhnlich. Und man wird auch undankbar gegenüber Gottes Gnade oder undankbar für Gottes Gnade, die mir gegenüber geschehen ist. Man sieht nur noch, was andere einem angetan haben und man sieht sich dann nur noch als Opfer. Die Weigerung zu vergeben ist das Schlimmste, was ein Mensch sich selber antun kann. Natürlich, Brad hat das sehr gut und auch sehr wichtig betont, es geht nicht, bei der Vergebung geht es nicht darum, dass ich meinen Rucksack loswerde oder dass es mir nicht so schlecht geht. Aber wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann haben wir dieses Problem. Die Weigerung zu vergeben ist das wirklich das Schlimmste, was man sich selber antun kann. Und man schadet seinen Beziehungen zu anderen Menschen, wenn man nicht vergibt. Aber man schadet am meisten sich selber. Man trägt die Konsequenz seiner Haltung selber am meisten. Jemand, jemand dem etwas nicht vergeben wurde. Also wenn mir etwas nicht vergeben wird, wenn jemand mir nicht vergeben will, dann kann ich unter Umständen glücklich weiterleben damit, mit dieser Situation. Vielleicht in der Gewissheit von Gottes Vergebung. Gott hat mir vergeben. Wenn der andere Mensch mir nicht vergeben will, dann kann ich da nichts mehr machen. Das ist traurig, dass die Beziehung zerbrochen ist. Aber ich kann glücklich sein. Aber derjenige, der nicht vergibt und unversöhnlich bleibt, der wird nicht glücklich bleiben. Der wird nicht zur Ruhe kommen. Lass mich abschließen mit dieser Erinnerung. Vergebung ist nicht ein Gefühl der Liebe. Vergebung ist nicht ein Gefühl der Harmonie. Vergebung ist ein Versprechen. Das Versprechen, die bestimmte Sünde dem anderen nicht mehr vorzuhalten und nicht mehr gegen ihn zu verwenden. Vergebung ist nicht leicht. Es ist keine einfache Sache oft zu vergeben. Es ist mitunter sogar schwer Arbeit. Wir kämpfen gegen etwas an, das bei uns in unserer Natur so fließt. Es ist schwer Arbeit manchmal. Aber Vergebung ist nicht unmöglich. Niemand kann sagen, ich kann das nicht vergeben. Niemand. Vergebung ist ein Befehl des obersten Königs. Und deshalb gibt es nicht die Option, nicht zu vergeben. Vergebung ist ein Befehl des obersten Königs. Und so herausgefordert stimmen wir in das Gebet von Augustinus ein. Herr, gib mir die Kraft, das zu tun, was du willst. Und dann verlange, was du willst. Amen.